Vernetzung wird immer wichtiger, denn viele Aufgaben lassen sich einfach besser lösen, wenn man zusammenarbeitet und sie eben nicht im Alleingang angeht. Das wissen auch die deutschen und schweizerischen Welterbevereine. Die tagen ab heute zusammen mit der deutschen und schweizerischen UNESCO-Kommission am Bodensee praktischerweise. Ihre Jahrestagung hat das Thema Grenzen überwinden, neue Horizonte entdecken. Neue Horizonte entdecken, das heißt in diesem Fall zu besprechen, wie materielles und immaterielles Kulturerbe zusammenwirken. Und das wollen wir jetzt auch besprechen mit Dr. Marlen Meissner. Sie leitet die Abteilung Erbe, Natur, Gesellschaft bei der Deutschen UNESCO-Kommission. Guten Tag, Frau Meissner.
Guten Tag.
Nochmal für den Hinterkopf. Zum materiellen Kulturerbe, da gehören ja unter anderem Denkmäler und berühmte Bauten, die eben sehr wichtig sind für die Weltgemeinschaft, also zum Beispiel von der chinesischen Mauer bis hin eben im Bodensee die Klosterinsel Reichenau. Was genau verstehen Sie unter dem Pendant dazu, unter dem immateriellen Kulturerbe?
Wir haben einerseits das materielle Erbe in Form von Gebäuden, also von Ensembles, Monumenten, und dann gibt es das immaterielle Erbe, und dieser Begriff geht eben auch auf eine UNESCO-Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes zurück, der Deutschland 2013 beigetreten ist. Und hierbei geht es hauptsächlich um Wissen und Können, das über Generationen hinweg weitergegeben wird. Und das geschieht hauptsächlich in Form von Bräuchen, Traditionen, kulturellen Praktiken, die ganz verschieden sein können, wie zum Beispiel Tänze, Theater, historische Anbau- und Landwirtschaftsmethoden, aber eben auch traditionelles Handwerk. Also ganz kurz gesagt, es ist etwas Historisches, das in der Jetztzeit aktiv praktiziert wird und dadurch in die Zukunft weitergegeben wird, womit sich die Menschen, die das tun, sehr stark identifizieren.
Das ist also das immaterielle Kulturerbe. Die Tagung, die Jahrestagung der UNESCO-Kommission und der Welterbevereine, die ist ja ab heute am Bodensee, und dort befindet sich auch diese Klosterinsel Reichenau, die ich schon erwähnt hatte. Und auf der wiederum befinden sich drei mittelalterliche Kirchen aus dem 9. bis zum 11. Jahrhundert. Und um diese Kirchen zu erhalten, da braucht es ja eben auch bestimmtes Wissen und vor allem auch handwerkliches Können. Könnte man also sagen, am Beispiel dieser Kirchen, dass das materielle Kulturerbe eben auch auf das immaterielle angewiesen ist?
Ja, denn in einigen Fällen ist quasi immaterielles Erbe sogar der Grund für die Existenz von materiellem Kulturerbe. Das hat man zum Beispiel bei Opernhäusern, wie beim Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth, das ja aus diesem Grund gebaut wurde, dass dort kulturelle Praktiken ausgeführt werden können. Aber wie Sie auch schon richtig sagen, es gibt viele weitere Wechselwirkungen zwischen materiellem und immateriellem Kulturerbe im Bereich des Erhalts von Welterbestätten, von Monumenten und historischen Gebäuden. Denn ohne eben dieses überlieferte Wissen und Können in Bezug auf den Erhalt der Bausubstanz zum Beispiel, könnten diese Kirchen auf der Klosterinsel Reichenau ja auch nicht adäquat erhalten werden. Und das bezieht sich darüber hinaus auch sogar auf die künstlerische Gestaltung der Innenräume. Denn dieses Benediktinerkloster war ja auch ein wichtiges künstlerisches Zentrum seiner Zeit, wovon heute noch die bedeutenden Wand- und Buchmalereien zeugen. Und ein gutes Beispiel für die Erhaltung der, ja, dieser Künste, aber auch der Bausubstanz ist das Bauhüttenwesen, das auch seit 2020 immaterielles Kulturerbe tatsächlich ist, immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Und dieses Bauhüttenwesen vereint diese traditionellen Handwerkstechniken der Steinmetzerei, Bildhauerei, Schreiner sind dabei, Goldschmiede, Kunstglaser und so weiter, die dringend nötig sind, um solche tollen Bauwerke erhalten zu können.
Sie sagen, diese Handwerkskünste, diese Menschen, die das ausüben können, die sind dringend nötig. Gibt es die denn? Wie steht es denn da um den Nachwuchs? Ist er bereit, diese Handwerkskünste zu erlernen?
Also das ist zum Beispiel auch ein großes Ziel dieser UNESCO-Konvention, eben durch die Einschreibung solcher Praktiken und Handwerkstechniken aufmerksam zu machen und junge Menschen dafür begeistern zu können. Und so wurde zum Beispiel die Mal-, Fass- und Vergoldetechniken der Kirchenmalerei 2016 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Und diese Kirchenmalerei ist schon seit über 600 Jahren bekannt, aber erst seit Ende des 20. Jahrhunderts wirklich ein Beruf. Vorher war das Teil des klassischen Malerhandwerks. Und heute können sich Maler und Lackierer im Laufe ihrer Ausbildung offiziell als Kirchenmaler spezialisieren. Aber nach wie vor bleibt es eben ein Nischenberuf und man kann sich dann sicher sein, dass man auch wirklich einen Job bekommt mit dieser Ausbildung.
Ihre Jahrestagung, die steht ja unter dem Titel auch Grenzen überwinden. Wo liegen denn die Grenzen bei der Zusammenarbeit oder bei dem Zusammenwirken von materiellem und immateriellem Kulturerbe? Über welche Grenzen werden Sie da sprechen, die überwunden werden müssen? Geht es da um politische Widerstände? Geht es da um nationale Widerstände? Wo sind da die Grenzen?
Also einerseits sind das vornehmlich erstmal Grenzen im Kopf, die überwunden werden sollten. Und das bezieht sich eben auf die gedankliche Trennung zwischen materiellem und immateriellem Erbe, die ja in der Praxis so gar nicht gegeben ist, aber die ursächlich auch in den unterschiedlichen Gewerken und Berufsgattungen zu verorten ist. Also Restauratorinnen zum Beispiel beschäftigen sich ja auch in ihrer Ausbildung eben konkret mit dem Erhalt von baulichem Erbe, von Material und denken vielleicht gar nicht so häufig an die Praktiken, die dahinter stecken oder auch die KünstlerInnen, die dann später in diesen Gebäuden tätig werden oder eben auch die Privatpersonen, die immaterielles Kulturerbe praktizieren, das eng mit solchen Gebäuden und Monumenten zusammenhängt oder auch dafür benötigt wird. Also erstmal Aufklärung, dass beides total eng miteinander verknüpft ist und eben die Menschen, die mit materiellem Erbe zu tun haben, an die immateriellen Dimensionen denken und andersrum. Und dann geht es bei unserer Tagung natürlich auch um die geografischen Grenzen, die überwunden werden sollen. Grundsätzlich ist es ja ein Ziel aller UNESCO-Konventionen, sowohl der Welterbekonvention als auch der immateriellen Erbekonvention, die Grenzen zwischen Staaten zu überwinden, also zu zeigen, dass es ein Erbe der Menschheit gibt.
Sagt Dr. Marlen Meissner. Sie leitet die Abteilung Erbe, Natur, Gesellschaft bei der Deutschen UNESCO-Kommission. Die Deutsche und Schweizerische UNESCO-Kommission tagt zusammen mit dem Deutschen und Schweizerischen Welterbevereinen ab heute am Bodensee und sie besprechen eben, wie materielles und immaterielles Kulturerbe zusammenwirken. Frau Meissner, danke Ihnen für den Einblick.
Sehr gerne.